jetzt an die Freunde aus Kassel, ja, die ganzen Neidhammel, die jetzt denken, haha, das hätte er gern gehabt, jetzt kann er sich keins leisten. Recht habt ihr, ja, aber ich habe Träume. Was habt ihr?
Okay. Ja, ich habe Träume, Jens. Was hast du?
Ja, ich auch. Große Träume. Große Träume habe ich. Aber
große Träume. Millionär in kürzester Zeit werden.
Ach, das wäre schön, aber gilt das auch legal?
Also bei Mehmet Gülkar, den wir gerade gehört haben, ging das nicht legal. Der lebt jetzt im Exil in Türkei, wie wir gerade rausgefunden haben. Und er hat sein Vermögen verloren, angeblich, man weiß es nicht. Und jetzt steht er in dieser Doku vor einer Yacht und will das haben, aber kann er sich zurzeit nicht leisten, tragischerweise. Ja. Und hat aber den Traum. Und ja, wenn wir das uns weiter anhören, dann kommt vieles von dem Charakter von dem Herrn hier zum Vorschein, glaube ich. Wollen wir uns machen?
Ja.
Wenn Sie das bringen, rasten alle aus. Wenn Sie das bringen, bitte. Oder? Fand den gut. Ich hab Träume, was auch hier.
Ja, es ist ein bisschen sehr überzeugt von sich sein. Ja.
Er hat ja nichts falsch gemacht, oder?
Darüber reden wir heute, aus gegebenen Anlass.
Ja. Wir haben nämlich...
Was? Ja.
Wir haben selber Erfahrung oder Kontakt gehabt zu Firmen, die wie die MEG von Herrn Göker ähnliche Funktionen haben und eigentlich in derselben Branche tätig sind, denn Herr Göker hatte eine Versicherungsgesellschaft, wenn ich mich nicht täusche.
Genau, und ich wurde im Studium auch schon mal angequatscht von einer sehr namhaften Versicherungsgesellschaft, und zwar die Ergo, bekannt unter anderem durch große Bunga-Bunga-Partys.
Ja, exzellent, exzellente Betriebsausflüge hatten die.
Wäre auf jeden Fall nichts für mich gewesen. Das war aber nicht der Grund, warum ich nicht eingestiegen bin, sondern ich war relativ naiv, relativ geldarm.
Ja, wie man so ist als Student. Das perfekte Opfer für Strukturvertriebe, worum es heute geht. Und bei mir ist das nicht anders. Ich bin ja derzeit auf Jobsuche. Und solche Unternehmen suchen sich auch gerne Leute, die vielleicht nicht so viel Berufserfahrung in dem Feld haben. Und dann wurde ich angerufen und war auch alles nettes Gespräch. Man muss sagen, das ist ja auch alles legal. Aber ob das trotzdem moralisch integer ist oder verwerflich, das wollen wir heute für uns ergründen, weil es sehr persönlich ist. Und auch ihr sicherlich Erfahrungen vielleicht mit diesen Unternehmen gemacht habt, wenn ihr Studenten wart oder irgendwie mal angesprochen wurde auf der Straße von Vertretern.
Ja, ich glaube, das ist nicht an Student sein gebunden, sondern
alle, die halbwegs ein bisschen naiv wirken, aussehen oder hilfsbedürftig, sind die perfekten.
Ja, ich sah nicht hilfsbedürftig. Du siehst auch nicht hilfsbedürftig aus. Hallo,
ich bin hilfsbedürftig. Ich suche einen Job.
Ich glaube, im Gespräch kann schnell durchscheinen, dass man halt darauf eingehen kann oder nicht, und also darauf anspringt. Und das wirkte vermutlich bei mir so, weil ich bin grundsätzlich jemand, der sehr offen ist, auch für neue Sachen auch. Und bin interessiert und höre auch gerne Menschen zu, gerade wenn sie auch völlig andere Sachen mitbringen als ich, weil ich mir denke, okay, spannend, und das kenne ich gar nicht, den Bereich, von dem diese Person spricht. Und ich wurde damals, glaube ich, auf Facebook angesprochen. Also ich berichte mal kurz einfach, was meine Erfahrungen so waren. Ich wurde damals auf Facebook angesprochen von einer Frau, und die war auch im Profil total professionell aufgestellt, in schicken Anzügen, also in Blusen und mit Ergo und in so einem, also mit dem Ergo-Logo im Hintergrund, mit ihrem coolen Team, die auch coole Aktionen gemacht haben und so auf den Bildern. Und dann meinte sie, dass sie gerade Leute suchen und ob ich nicht Interesse hätte an so einem unverbindlichen Beratungstermin, und könnte man ganz gut Geld verdienen. Und dann hatte ich halt eh eine Freistunde als, also ich hatte viele Freistunden an der Uni und das war halt direkt neben dem Uni, also neben der Uni. Und das waren vielleicht so 10 Minuten, die ich halt dahin zu Fuß gegangen bin. Genau, also ich bin ungefähr so weit hingelaufen wie zu meinem Hörsaalgebäude und dachte mir so, okay, machst du mal, schadet ja nicht. Und dann bin ich hingegangen und hatte ein 1:1 Gespräch mit ihr und dann hat sie mir lang und breit dieses System erklärt, dass ich sozusagen weitere Versicherungen verkaufen würde, weitere Leute anwerben könnte, auch in meinem nahesten Bekanntenkreis. Und das ist ja schon, dass ich mit einer geringen Anzahl von Personen, die ich akquiriere, schon direkt irgendwie Profit mache. Und das ist ja schon funktioniert, weil wenn ich halt direkt schon meinem Papa was verkaufe und dann vielleicht einem guten Freund was verkaufe, bin ich schon im Plus. Und dann das Einzige, was ich machen müsste, war, und das hat sie im Gespräch schon gesagt, mich für die Schulung anmelden und dann habe ich alles notwendige Wissen plus alle Unterlagen, um das schon zu machen. Ja. Und das hat 20 Euro gekostet und ich war so überrumpelt von allem und ich bin jemand, der ist mega bankenkritisch. Wir planen schon seit Ewigkeiten eine Folge, also sehr, sehr systemkritisch, nicht dem System gegenüber, sondern dem Finanzsystem gegenüber, weil das ja so ein virtuelles System ist, das uns aufgesetzt wurde irgendwann und das wir nicht mehr wegkriegen. Und für mich war eigentlich hätte ich so 2 Sekunden innegehalten und überlegt, wäre das für mich klar, dass ich nicht daran teilnehme. Und ich habe trotzdem diese 20 Euro gezahlt. Also keine Ahnung warum in diesem Gespräch. Und habe ab dem Moment diese Frau geghostet. Also ich habe einfach mich gar nicht mehr gemeldet. Ja. Und für mich war klar, ist abgehakt. Ich weiß gar nicht, ob ich geschrieben habe, ich komme nicht mehr. Also eigentlich voll unfreundlich von mir. Mhm. Aber im Nachhinein des Gesprächs, also schon in dem Moment, wo ich aus der Tür rausging, hatte ich so das Gefühl, ich werde gerade versucht zu verarschen. Also ich werde gerade versucht, verarscht zu werden.
Genau. Ja, das Gefühl kenne ich. Weil ich hatte bei meinem Gespräch, das war ja nur telefonisch, weil jetzt gerade Covid ist, mein Gespräch ging über 1 Stunde am Telefon. Die Dame war sehr nett, das kann ich nicht anders sagen. Hat alle meine Fragen zufriedenstellend beantwortet, aber ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, irgendwelche Informationen werden mir hier vorenthalten oder irgendwas wird hier beschönigt, weil alles, was mir erzählt wurde, klang fantastisch. Aber irgendwie im Magen hat sich bei mir ein Gefühl breit gemacht, wie auch bei Jar, dass irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist hier, das klingt alles zu schön, um wahr zu sein und gleichzeitig merkwürdig, weil mir versichert wurde, dass das eine selbstständige Tätigkeit wäre. Ne? Und
genau.
Da sind wir auch bei einem Knackpunkt, den das ausmacht, wenn du da Versicherungsvertreter in so einer Gesellschaft bist. Ich nenne es einfach Vertreter, weil man es früher so genannt hat. Heute sagt man Berater, scheinbar. Es war merkwürdig, weil wenn sie dich anheuern unter sich, um für sie Provisionen zu verdienen, warum stellen sie dich dann nicht an? Na?
Wobei das ja ein grundsätzliches Problem des 21. Jahrhunderts so ein
bisschen ist. Ne? Die Branche ist das Problem da.
Ja, ich bin selbstständig, heißt, ich bin abhängig beschäftigt an einem Unternehmen, das mich nicht einstellt. Ja. Das kenne ich auch aus dem journalistischen Bereich. Freier Mitarbeiter hieß in dem, also ich habe ein Praktikum mal gemacht in einer an einer Zeitung, wo dann viele, viele freie Journalisten tätig waren, die in der Krise nicht mehr gefeuert werden mussten. Das war ganz praktisch für das Unternehmen. Aber also es geht halt hier um die Westfälische Rundschau. Teilweise waren die wirklich also freie Journalisten, die aber nur für eine Zeitung geschrieben haben. Also die haben nicht wirklich für viele Zeitungen geschrieben. Oder auch, ich glaube, in vielen Agenturen ist das auch gang und gäbe, dass man als Freier eingestellt ist, Aufträge kriegt, aber Aufträge nur für eine geringe Anzahl oder wenn du Pech hast, nur für eine Firma. weil es einfach der Hauptabnehmer sozusagen ist von dem, was du produzierst. Und das Gleiche ist, wenn du hier so solche Verträge verkaufst, wenn ich für die Ergo Verträge verkaufe und ich bin auf selbstständiger Basis unterwegs, dann kann ich keine Verträge mehr verkaufen, wenn es Ergo nicht mehr gibt. Oder da kann ich nicht einfach zur Konkurrenz gehen. Also ich verdiene vielleicht mit, aber ich bin eigentlich abhängig beschäftigt von diesem Unternehmen und das ist vielleicht ein bisschen problematisch. Ja,
ohne Kündigungsschutz, ohne alles, bist für die im Prinzip wirklich so ein freier Mitarbeiter, den sie jederzeit gehen lassen können, wenn ihnen deine Leistung nicht gefällt. Es wird dir natürlich nicht gesagt in dem Gespräch. Bei mir war es übrigens das Unternehmen Horbach, das auch in der Branche tätig ist. Hat eine gemischte Reputation, also einen gemischten Ruf. Einige finden es toll, dafür zu arbeiten. Kann ich auch verstehen, wenn du dir den Arsch aufreißt. Allerdings finde ich es moralisch verwerflich, weil du A, wie auch bei Ergo, deinen Bekanntenkreis abklapperst, ihnen Versicherungen aufschwatzt und arme, unbedarfte Studenten in der ersten Zeit. Das habe ich überall gelesen über die Firmen, dass du zuerst an Unis gehst und dort wie wild akquirierst. Die ersten 4 Wochen bist du Praktikant. Aber was mir nicht gesagt wurde am Telefon, als Praktikant verdienst du weder an den Leuten, die du da anheuerst, während du die 4 Wochen da rum akquirierst, noch wird dir das Praktikum bezahlt. Also du machst 4 Wochen einen Hampelmann, gratis für das Unternehmen, aber hast überhaupt nichts davon, von den großen Versprechen, die dir am Anfang gemacht werden. Und dann, wenn das gut lief, nehmen sie dich in 6 Monate irgendwie Ausbildungszeit oder wie sie es nennen, Schulungszeit, in der du ein angebliches Gehalt bekommst. Also es wird so gehaltsmäßig gestaltet, das musst du aber zurückzahlen.
Das ist schon krass, dass das zurückgehalten werden kann, also dass das zurückgehalten wird.
Ja, dass diese Info nicht so direkt zu bekommen war, weil das habe ich nur durch Recherche im Internet herausgefunden und auch durch einfache Lesens über das Unternehmen von Kununu, die Plattform von den Xing-Gründern, in der Job, Unternehmen bewertet werden, wie gut sind die, was machen die. Ne? Meist ist das, muss man natürlich auch kritisch hinterfragen, wie ehrlich und wie neutral diese Bewertungen stattfinden. Weil wer eine positive Erfahrung hat, schreibt natürlich auch überkandidelt das. Wer eine negative Erfahrung hat, macht das. Also habe ich mir Positives wie Negatives durchgelesen und halt da stand die Info von vielen Studenten, wie Jars war, als Ergo ihn angesprochen hat, dass ihnen viel versprochen wurde, dass ihnen sogar Sachen ausgezahlt worden sind und aber dass sie da aufgehört haben, weil sie eben erfahren haben, dass sie alles zurückzahlen müssen, was sie in den ersten Monaten an Gehalt überwiesen bekommen haben. Also es war eigentlich ein Vorschuss und es wurde nicht Vorschuss genannt. Ne?
Genau, und da kommen wir schon, also wir hatten selbst kurz vorher, vor unserer Aufnahme, eine kleine Diskussion darüber, wie die Begriffe verwendet werden können, sollten und was legal und was illegal ist und wo vielleicht eine Grauzone besteht. Mhm. Und ich glaube, wir beide sind uns einig, dass fast jede Art von Multilevel-Marketing, dem wir bisher begegnet sind, eine Grauzone.
Auf jeden Fall.
Das ist nämlich eine Grauzone, weil vermutlich ist es legal, aber legal im Sinne von, wenn man das, den Gesetzestext also durchgeht, das BGB oder keine Ahnung, UG, und dann hat man den Eindruck, dass ist nicht, die tun nichts Illegales einfach. Ja. Aber es gibt durchaus einige Arten von also einige Kriterien, woran man erkennen kann, dass es sich vielleicht um eine problematische Firma handelt, nämlich die sich da gerade einwirbt. Aber kommen wir zuerst auf, was ist denn eigentlich ein Pyramiden- oder Schneeballsystem, was wir beide hier synonym verwenden? Ja. Ich glaube, in den meisten Texten wird da kein Unterschied von
gemacht. Ja, das sind eigentlich die Urväter des Prinzips des Strukturvertriebs, Pyramide oder Schneeballsystem. die sich darauf begründen, indem du eine Firma gründest und ein Produkt bewirbst oder eine Leistung, die du vertrittst, an deine Verwandten, Bekannten oder an deinen sozialen Umkreis weiterverkaufst und diejenigen anwirbst, ebenfalls dieses Produkt oder die Leistung zu vertreten, und von deren Verkäufen bekommst du eine Provision und die können ebenfalls weitere Leute anwerben unter sich, von denen sie Provisionen kassieren, von denen aber du auch profitierst, weil du weitere Provisionen dadurch bekommst. Und deshalb wird es gerne als Schneeballsystem oder Pyramidensystem gesehen, weil es vom obersten Kopf nach unten hinweg geht. Das heißt, wenn du unten in der Pyramide bist, verdienst du am wenigsten, aber es wird dir versprochen, du kannst dich hocharbeiten. Ne? Aber alles unter der Bedingung, auch wie bei den Versicherungen, dass du freier Mitarbeiter bist. Das heißt, du hast kein festes Gehalt, kein festes Einkommen. Es wird gerne von diesen Unternehmen als selbstständig bezeichnet, aber im Prinzip bist du ja nicht selbstständig, weil du ein Interesse einer Firma vertrittst und gar keine wirkliche Neutralität stattfindet, die auch immer von den Unternehmen so pauschalisiert beworben wird.
Und ich glaube, zentral ist auch, dass der Gewinn sozusagen, diese Umlagerung des Gewinns, ne? Also dass man an sich nur dann profitiert, wenn du wenn neue Leute eintreten und diese für den Eintritt auch einen Betrag zahlen. Also es sind oft dann so, dass man Starterpakete kauft, wo man entweder Produkte kriegt oder irgendwas anderes Ideelles, wie eine Schulung erhält. Und das Geld wird dann sozusagen nach oben umgelagert. Und damit das funktioniert und dauerhaft überhaupt existieren kann, braucht es immer dieses stetige Wachstum. Ja. Also, weil Geld kommt ja nur rein, also Umsatz wird nur erzeugt durch neue Mitarbeiter oder neue Vertriebspartner, das sind ja alles Partner. Und die dann halt das Geld nach oben hin umlagern. Und das Wachstum muss ja immer schneller und größer sein. Also es muss ein exponentielles Wachstum stattfinden, damit weiterhin das Geld fließen kann. Und deswegen sind diese Systeme, also Pyramidensysteme und Schneeballsysteme in ihrer ursprünglichen Form an sich tatsächlich sehr problematisch, weil die niemals dauerhaft existieren können. Also sobald zu viele Leute nicht mehr mitmachen oder zu wenig neue Leute dazukommen, zerbricht das ganze Kartenhaus.
Fällt sie in sich zusammen und der Kopf der Bande hat vielleicht noch Geld, aber die Untersten sind mitleidend, weil sie in das Ding reingezogen sind und sie haften genauso. Sie sind genauso haftbar.
Genau. Es gibt. Ich meine, du bist ja selbstständig. Ja. Und es gibt aber natürlich auch. Es ist nicht immer illegal. Also es ist nämlich, da sind wir gerade
drauf eingegangen. Da sind wir dann da sind wir dann wieder beim Multilevel-Marketing, weil beim Schneeballsystem ist es meist ganz bewusst gegründet im Sinne, irgendwann kollabiert das Ding, aber der Gründer haut auch irgendwann vielleicht ab. Ne? Lässt alles stehen und liegen.
Das Wichtige, das Interessante, also für mich, wenn ich mir das Ganze so angucke, ist Multilevel-Marketing nichts als ein zurechtgerücktes Schneeballsystem, das dadurch halt legal wirkt. Aber an sich ist der Unterschied, dass man im Multilevel-Marketing, es geht um Marketing, man verkauft ein Produkt oder eine ideelle Leistung. Und muss nicht nur den Mitarbeitern an sich verkauft werden. Also es ist nicht auf Wachstum der Vertriebspartner angewiesen, sondern das Produkt kann auch anderen, die nicht im Teil des Systems sind, verkauft werden. Dadurch muss sozusagen das Unternehmen nicht exponentiell anwachsen, sondern das Produkt muss sich gut verkaufen.
Es kann eine wirklich beratende Leistung stattfinden. Man kann wirklich was verkaufen, weil es das gibt. Beim Schneeballsystem ist das nicht mal unbedingt der Fall. Genau. Aber beim Multilevel-Marketing, das ist auch der Hauptpunkt, der angeführt wird, wenn sich solche Netzwerke verteidigen oder solche Firmen, dass sie sagen, wir haben ja ein Produkt, wir verkaufen ja wirklich etwas und deshalb sind wir legal und moralisch integer.
Na? Na, das sagen die, glaube ich, ja, nicht. Also die, aber, die sagen das zwar,
sie vermitteln das ja indirekt, dass sie dadurch
ja
genauso gut sind wie ein normales Unternehmen, wie, sagen wir, ja, was ist eine normale Leistung? Dass sie genauso legitim sind wie ein klassisches Unternehmen, das dich normal anstellen würde.
Ja, genau. Also sagen wir, also ein gutes Beispiel sind ja Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Es gibt viele Firmen, also auch ich könnte ein Nahrungsergänzungsmittel mir überlegen, bestimmte Zusammensetzung von Vitaminen, habe ich immer eine coole Doku im Funk drüber gesehen. Ja,
stimmt.
Und das dann einfach verkaufen und das dann also einfach irgendwie hinkriegen, dass es in den Regalen von DM oder Rossmann steht und dann gehen Menschen dahin und kaufen das.
Ja.
Und dann müsste ich das Marketing quasi immer selbst übernehmen, dass die Leute irgendwie motiviert werden, dahin zu gehen. Und der Unterschied ist jetzt bei zum Beispiel einem Produkt wie bei, das ist auch eine interessante Doku bei Reporter, Forever Living Products. Da gibt's, das wird vertrieben über Network-Marketing-Systeme und das Produkt darf an sich, wenn die das halt weiterverkaufen, keine Heilsversprechen machen. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Und die lösen das damit, dass die auf die Bühne, also in so großen Events, die machen große Events, wo dann neue Mitglieder oder Vertriebspartner akquiriert werden. Und die müssen ja erstmal überzeugt werden von dem Produkt. Und es wird so gemacht, dass dann irgendwie die Firmenchefs oder die Leute, die das halt auch vertreiben, dann auf die Bühne kommen und sagen so, hey, ich bin voll überzeugt von dem Produkt, das ist richtig cool, ich habe seitdem keine Akne mehr. Und dann kommt so ein, so ein kleines Mädchen auf die Bühne und sagt so, hey, seitdem habe ich kein Problem mehr mit Multipler Sklerose oder irgendwas ganz krasses. Aber sie sagt, genau, also es macht ja kein Heilsversprechen, sondern es ist einfach nur indirekt so, ja, ich habe angefangen,
das zu nehmen und seitdem geht es mir besser.
Und seitdem habe ich irgendwie keine Probleme mehr, keine Ahnung. Also du kannst nicht nachweisen, ob es daran liegt oder nicht daran liegt. Aber diese Produkte werden dann oft von externen, also die Amazon-Bewertungen sind quasi positiv.
Ja.
Aber keiner kann überprüfen, ob diese Amazon-Bewertungen wirklich
authentisch sind
oder gekauft. Genau. Und das ist quasi so ein Produkt von diesem Multi-Level-Marketing, das auf den verschiedenen Ebenen stattfinden kann. Und in der Doku wird auch darauf eingegangen, woran erkennt man ein problematisches Multi-Level-Marketing. Da wird Dr. Claudia Groß besucht und sie forscht an Multilevel-Marketing-Systemen und problematisch, also man sollte die Fühler ausstrecken, ob das denn stimmt oder nicht stimmt oder kritisch sein könnte, wenn folgende Kriterien zutreffen, und zwar horrende Einkommensversprechen, also innerhalb kürzester Zeit wirst du eine gute Summe Geld verdienen.
Ja, wer kennt sie nicht, die Assi-Werbung von wegen, verdiene jetzt 10.000 Euro, indem du hier
in 3 Monaten, monatlich.
Ich hab's geschafft und ich habe keine Bildung. Woo! Das kannst du auch.
Erster Punkt, der problematisch sein könnte, genau. Dann zweiter Punkt, der problematisch sein könnte und worauf ich reingefallen bin, es gibt ein Anfangspaket oder eine Investition zum Anfang, die oft mit hohen Kosten verbunden ist. Bei mir war es halt eine Schulung, die war mittelmäßig hoch, aber ich kenne auch Systeme, wo man einsteigt, dann kauft man das Produkt, was man verkaufen will. Ja. Aber dadurch, dass man das Produkt gekauft hat, finanziert man das ganze System sozusagen. Es wird gar nicht hauptsächlich externen Menschen verkauft, die überzeugt sind, dass das Produkt geil ist, sondern es wird internen Partnern verkauft, die das weiterverkaufen wollen oder keine Ahnung, was sie damit machen wollen.
Aber ja, da fällt mir auch was ein. So ein Ereignis hatte ich auch, ich glaube vor 1-2 Jahren. Da hat schon mal ein Unternehmen, an dessen Namen ich mich tatsächlich nicht erinnere, aber das genau auf so einer Strukturfuß, wo ich dachte, Moment, das klingt irgendwie nach Betrug, als ich da beim Gespräch saß. Ne? Weil die Bedingung war, hier, wir würden dich anstellen, du wärst Außendienstler und bla bla bla. Aber du musst uns 20.000 Euro geben.
Oha, ne?
20.000? Du musst als Einstieg 20.000 Euro zahlen. Ist kein Problem, wir würden dir das auch als Kredit geben. Wir haben da Beziehungen und sowas. für ein Produkt. Das Produkt war, du fährst zu Restaurantbesitzern und machst da irgendwie 3D-Fotografie, damit die Leute auf Google Maps sich das anschauen können und sozusagen einen virtuellen Besuch haben. Ne? Fußt da auf der Idee, du kannst ja mittlerweile Hotelzimmer auch virtuell dir angucken, häufig bei Hotels. Es hat solide Idee, aber A, hatte ich noch nie von dem Produkt gehört, wurde aus dem Blauen angesprochen auf Xing und dachte mir, ja, gehst du mal hin für einfach um Bewerbungsgespräch zu üben. War natürlich auch ein netter Typ, der da saß. Das sind alles meist sprachlich talentierte Leute, die dir sowas andrehen wollen. Die dir mit irgendeiner emotionalen Geschichte vielleicht sogar kommen, warum sie das jetzt machen statt ihren alten Beruf. Na? Eben wie auch gerne von den Leuten.
Haben die das gemacht da? Also bei diesem, also wie kannst du emotionale Geschichte damit verbinden? Also
na,
haben
indem sie Druck
jetzt in Restaurants machen
lassen? Indem sie noch ihre eigene Geschichte erzählen, wie sie zu diesem Unternehmen gekommen sind, warum sie es vertreten und was sie von der Idee halten und wie sehr sie selber investiert sind in dem Ganzen.
Okay.
Also ja, zeigen ja. sie, dass okay, sie krass, auch abhängig ja. davon sind. Und warum sie dich jetzt haben wollen und wie gut du dazu passen würdest und bla bla bla. Also dir wird eigentlich sehr viel Zucker in den Arsch geblasen. Aber okay, was dir dann krass, vielleicht ja. in dem Moment den Verstand vernebelt. Aber
du warst verliebt danach.
Also, bis ich gehört habe, dass ich 20.000 Euro vorstrecken ja, soll. Ist, ja. Und ich bin niemand, der gerne Schulden macht, in Schulden lebt. Und vor allem der auf Almosen lebt. Das heißt, den Kredit hätte ich nie angefasst.
Ja.
Und es kam mir merkwürdig vor. Ja. Du wirst angesprochen, du sollst angeheuert werden und dann sollst du die bezahlen. Das
genau.
kam in meiner genau. ganzen Arbeitserfahrung und Arbeitswelt noch nie vor. Und deshalb dachte ich mir, hey, das hier muss eine Betrugsmasche sein. Weil so ein weiterer Punkt, der mich stutzig gemacht hat, und da hatte ich auch Flashbacks bei diesem Gespräch mit Horbach, ist, die Firma hat keinen wirklichen Sitz. Also keinen Sitz, zu dem du fahren musst. Horbach sitzt eigentlich in Hannover. Und die Vertretung, die hier in Hamburg Leitung wäre, die hätte mich in einem Hotelraum oder sowas getroffen. Nicht ganz so schlimm. Horbach ist ja auch legal. Aber dieses andere Unternehmen hat irgendwie so ein Open Office gemietet gehabt in der Innenstadt, das man konnte, wo dann einzig und allein als Zeichen der Firma so ein Aufsteller von dem Produkt war und mir wurde eine PowerPoint-Präsentation gezeigt, wie toll das Ganze ist.
Ja, das ist, man muss ja ohnehin kritisch sein, wenn man halt mit einem, egal welches Unternehmen, auch wenn man auch ein Produkt kauft, da sollte man eigentlich oft abchecken, wo der Sitz ist des Unternehmens und wie die Adresse lautet, auf der Homepage oft unter Impressum oder Kontakt zu finden. Und ich wusste lange nicht, dass die Straße, in der Facebook ansässig ist, Hacker Street heißt.
Hacker Street?
Ja, das, die heißt irgendwie Hacker, oder die heißt, ich google mal kurz, Hacker Street Facebook. Weil ich habe irgendwann mal eine E-Mail gekriegt, dass mein Facebook irgendwie, dass ich mein Passwort da irgendwo eingeben muss oder so irgendwo. Und dann war das aber von der, also ich habe dann draufgeklickt, genau, ich musste mein Passwort ändern bei Facebook. Ich habe dann draufgeklickt und habe mein Passwort dann irgendwie geändert, also angegeben, nachdem diese Homepage sich gestartet hat. Das war aber so kurz nach dem Aufwachen. So, ja. Ne? Und dann dachte ich mir so, krass, so hab einfach das gemacht, so intuitiv, über mein Handy. Und dann, so nachdem ich wach war, den ersten Kaffee hatte so in der Hand, und dann dachte ich mir so, hey, warte mal, was hast du heute Morgen gemacht? Ich habe auf einen Link in einer E-Mail geklickt und habe mein Passwort auf Facebook geändert. Dann habe ich halt abgecheckt, was für eine Adresse da bei der E-Mail angegeben ist. Und da steht halt Hacker Street unten drunter. Und ich dachte, ich habe einen halben Tag gedacht, ich wurde großartig verarscht. Nee. Und jetzt haben irgendwelche Kriminelle meine Daten von Social Media oder sonst was. Und das Passwort, bin ich jetzt zum Glück nicht mehr so, aber so dumm gewesen.
Ein
das
Passwort gleiche Passwort für alles.
An vielen Stellen. Ja. Genau.
Habe ich früher auch gemacht, mittlerweile nicht mehr. Das ist mir.
Ja, genau, mache ich auch nicht mehr. Und das, und dann habe ich halt rausgefunden, die sind wirklich ansässig in der Hacker Street heißt es die, was, Hacker Street? Also auf jeden Fall eine
Straße, eine
Adresse.
Oder so.
Ja, genau, die wirklich, wo man halt denkt, ist das denn jetzt wirklich so?
Ja, gibt es diese Straße überhaupt? Gibt es diesen Ort? Gibt es die Firma? Ja. Solche Sachen kann man meist schnell bei Betrugssachen rausfinden, ne? Indem man, wenn man googelt, entweder viel zu dem Unternehmen findet, vor allem mit dem Kürzel einfach Betrug oder Kritik oder Erfahrung. Das sind so oft Sachen, die helfen beim Ergoogeln eines Unternehmens.
Wobei, ich wäre da vorsichtig.
Ja, natürlich.
Also gute Multilevel-Marketing-Systeme, die bezahlen ja Leute, damit bestimmte Bewertungen auf Kununu geschrieben werden.
Richtig.
Oder auf Xing oder sonst wo. Und man stößt dann halt, man sieht die kleinen Beiträge nicht oder die werden dann runtergespielt.
Eben, die werden nach hinten in Google verdrängt.
Ja.
Und darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen, weil dieses Unternehmen mit den 20.000 Euro habe ich nichts Negatives zugefunden. Kein einziges Wort.
Ja.
Und das kam mir dann auch komisch vor, weil es gibt immer jemanden, der über sein ehemaliges Unternehmen meckert oder irgendwie was zu sagen hat. Und ich habe kein einziges negatives Wort gefunden, aber auch keine Erfahrungsberichte zu dem Produkt. Und das kam mir dann komisch vor. Ne? Weil wenn dieses Produkt auf Google platziert sein soll oder in Google integriert, in den Maps, dann sollte da ja irgendwie was zu finden sein.
Ja. Eigentlich schon, das stimmt. Ja,
ja. Ja, wenn es zu positiv
also
ist, dann ist da auf jeden Fall, sollte man auch überlegen, ob das richtig sein kann, weil es gibt immer jemanden, der...
Ja, Online-Bewertungen sind definitiv kein Maßstab für wirklich ein gutes Unternehmen oder schlechtes Unternehmen.
Eben. Und auch Horbach bei Kununu, super Bilanz. 4 Sterne oder 4,5 Sterne, was fast das Maximum ist. Aber da sollte man raufklicken und dann die Erfahrungen wirklich durchlesen, weil da sieht man dann, das sind nochmal 3 Sterne, 1 Stern. Das hat sich gut ausgeglichen irgendwie, weil auch wahrscheinlich viele aktuelle Mitarbeiter da 5 Sterne geben.
Ja, ja, klar, die geben regelmäßig dann neue Bewertungen. Das ist... Ich glaube, also die Mitarbeiter werden ja eigentlich immer intern auch angeregt, ja, schreib mal bitte einen positiven Beitrag für uns. So, ne? Also es gibt Kununu-Visitenkarten.
Ja.
Und,
es gibt ja auch Preise, ne? Und Horbach hat einen Top-Unternehmen-Preis.
Ja, genau. Und die Preise richten sich nach Kununu-Bewertungen.
Ja.
Also diese Fokusliste der besten Unternehmen richtet sich ja oft auch nach den Kununu-Sternen.
Ja.
Natürlich haben die ein großes Interesse, in Firmen zu investieren, die in gute Sterne investieren. Also das...
Na, also...
Es ist so, wie wenn du dir Instagram-Follower kaufst.
Genau.
Ist,
wenn du dir Dinge erkaufst oder Preise erkaufst, die eigentlich keinerlei Bedeutung haben, weil sie nicht auf den Inhalt eingehen und reflektiert... Weil das ist ja der Fall, denn die Negativäußerungen haben genau das angeprangert. Es wurde die Information enthalten zu der Selbstständigkeit, es wurde Neutralität versprochen, aber du vertrittst ja irgendwo bestimmte Produkte. Und wenn dir die Firma sagt, das Produkt vertreten wir nicht mehr, dann darfst du es auch nicht weiterverkaufen. Also nichts mit Selbstständigkeit. Ein Selbstständiger dürfte weiterhin so ein Produkt vertreten, wenn er davon überzeugt ist.
Genau, ja.
Ja.
Ich gehe mal auf die problematischen Punkte.
Wir
sind noch nicht alle durch beim Multilevel.
Genau, wir sind mittendrin angehalten.
Kritisch werden.
Genau.
Genau, weil wir hatten die hohen Einkommensversprechen.
Ja, hohes Einkommen, du musst irgendwas kaufen.
Genau, die Anfangspakete.
Du musst wenig tun, ist oft auch ein Versprechen. Also bei den Illegalen ist häufig das Versprechen schnell. Wenig Arbeit.
Also in kurzer Zeit wirst du viel Geld verdienen, genau. Dann, dass du deine sozialen Beziehungen mit einbeziehen sollst. Also, dass du sozusagen ein Produkt kriegst, wie Ergo das bei mir gemacht hat. Und dann gehe ich zu meinem Papa und sage dem, hey Papa, ich habe eine Versicherung für dich.
Ja, eben.
Was an sich echt absurd
ist. Das ist ja, weshalb ich auch so Versicherungsunternehmen nicht mag. Ne? Wenn die sagen, hier, geh zu deinen Verwandten, geh zu deinen Freunden, verkauf ihnen eine Versicherung. Das klappt auch am Anfang,
das
weil...
Das kann die Beziehung auch belasten.
Genau. Wenn du den Scheiße andrehst und das irgendwann zurückfeuert, ne, ist deine, das Vertrauen, was du über Jahre, dadurch, dass du einfach mit den Leuten Zeit verbracht hast, ist dahin. Die werden den,
vielleicht nicht von heute auf morgen, aber die sind schon so ein bisschen wie mit Verschwörungstheorien. Genau. Ne? Wie wenn meine Mutter mir plötzlich sagt, dass sie an Reptiloiden glaubt, dann ist das ja auch so, ist so eine kurze Irritation, so okay, warum jetzt plötzlich sowas? Ja. Also, oder und wenn ich jetzt plötzlich kommen würde und meiner Mutter sagen würde, hey Mama, kauf diese Tabletten, die heilen, weiß nicht, meine Mutter hat jetzt keine krassen Erkrankungen, aber die machen, dass du 10 Kilo abnimmst und das auf gesunde Art und Weise, dann ist, ich finde das voll komisch, wenn mein Sohn das irgendwann machen würde. Das ist schon strange. Ja.
Dazu musst du schon sehr skrupellos sein, wenn du bedenkenlos ein Produkt an deine Eltern, Verwandten und Freunde oder Bekannte vertrittst. Gehört schon eine Kaltschnäuzigkeit dazu, darüber hinwegzugehen.
Oder wirklich überzeugt sein von dem, was du da machst.
Aber das kommt also dann darauf an, wie du geschult wurdest und wie gut das Produkt
ist. Nicht nur, also ich meine, die Schulung dient ja eher dazu, ist ja ein Vertriebsschulung. Genau. Du lernst ja wenig über das Produkt.
Genau.
Und das Produkt ist ja meistens, also ich kenne jetzt kein Multilevel, also Versicherung ist sozusagen ein Sonderfall. Ja. Ist meistens unnötig. Also man braucht eine Haftpflichtversicherung und vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die meisten anderen Versicherungen sind typisch deutsch, dass du halt so sich nicht absichern willst, wenn ein Huhn auf deinen Kopf kackt oder sowas.
Ja, so und, sind die Deutschen. Versicherungsverrückt.
Ja, und du brauchst natürlich eine Versicherung für dein Auto. Ja. Deswegen, man hat immer Argumente dafür, aber
aber also aktiv nach einer Versicherung sucht man eher selten.
Genau, es wird einem eher angedreht. Ja. Und das vierte Kriterium, was auch Frau Dr. Claudia Groß erwähnt, sind, wenn Produkte Heilversprechen machen oder wenn der Partner, wenn versprochen wird, also wenn du hier einsteigst, dann vertrittst du ein Produkt, das heilt Menschen von Multipler Sklerose, eine Erkrankung, die eigentlich gar nicht von der Schulmedizin behandelt werden kann, sondern die chronisch ist, dann lieber Warnsignale an und weglaufen.
Ja, lieber umkehren, weil es wird was Besseres für dich geben.
Definitiv. Ja, Menschen werden leider oft in misslichen Lagen dann ausgenutzt natürlich. Ne? Also dann halt, also weiß nicht, man hat im Studium Geldsorgen. Ne? Deswegen sind Studenten halt eine typische Zielgruppe.
Richtig, weil ein Student will gerne viel Geld verdienen, weil er hat Sorge,
wer nicht,
hinkommt im Monat. Ich war auch Student, du warst Student. Man guckt da auf jeden Cent. Und wenn jemand verspricht, hey, in diesem Nebenjob verdienst du nicht nur die 400 Euro, die erlaubt sind, sondern du kriegst, sagen wir, 1000 oder 1500 Euro, das ist das Dreifache, sogar Vierfache fast, und musst dafür nur das und das tun und kannst das neben deinem Studium machen, ist natürlich ein lukratives Versprechen, aber was du dafür geben musst, ist eine andere Sache. Und das ist das Kritische, was man da sehen sollte, wenn man so wie Ja und ich drauf ist und gerne gute Beziehungen zu seinen Menschen hat oder auch wer einfach ein bisschen kritischer denkt, der wird sich in so einem System nicht wohlfühlen, in einem Strukturvertrieb.
Interessant fand ich auch, was du vorhin gesagt hast. Du hast ja irgendwie erwähnt, dass, also in unserem Vorgespräch, dass in bestimmten Multilevel-Marketing-Systemen die Partner sich gegenseitig motivieren. Ja. Also, dass die irgendwie was posten irgendwo oder sagen so, hey, ich hab's geschafft, ich hab, wenn ich mein Produkt verbessert oder so und so viele Kunden akquiriert oder ich habe einen krassen Vortrag gehalten über Motivation, dass dann dieser Beitrag von anderen Partnern so krass geliked und kommentiert wird, sodass es den Anschein erweckt, so boah krass, da sind viele Menschen dahinter, das ist voll die große Community, da fließt voll viel positive Energie, da will ich Teil von sein. Ja. Und ich glaube, das ist auf dieses Gemeinschaftsgefühl, das sie oft auch mit ansprechen. Ja. Also das ist wie wenn du, also also dieser sektenhafte Charakter, das kam jetzt in keiner der Dokus vor.
Stimmt, aber man kann so, so eine...
Obwohl doch, in dieser Doku über Mehmet Gürka kam das ja vor. Das war ja quasi am Ende so eine geschlossene Sekte für sich, die sich dann mega krasse Autos da, einen Fuhrpark
und ja, sowas. Ja, es ist auch haben. Irgendwie immer, wenn es so ins Illegale abrutscht oder ins in diese absolute Grauzone, dass... dass sich gerne die hohen Köpfe inszenieren und alles eine große Show ist, um andere zu begeistern und reinzuziehen in diesen Sog.
Ja, genau. Und also man verkauft Sachen nicht über geniale Produkte, das macht man auch, ja. aber durch Emotionen.
Eben, du wächst Gefühle also, ja. Und damit wächst du Bedarf und vielleicht auch eine Art gewissen Neid. Und wenn ich das kaufe, habe ich das dann auch fertig.
Ja, genau. Man kauft ein Lebensgefühl. Ja. Man kauft kein Produkt. Warum brauche ich einen Apple? Warum reicht nicht ein... Was ist die langweiligste Computermarke, die es gibt? Fujitsu Siemens?
Ja.
Nein. Warum kaufe ich keinen MSI-Laptop? Viel günstiger.
Viel günstiger als Apple? MSI ist doch auch teuer.
Das ist, aber diese günstigen
MSI. Also, ja, vielleicht ein günstiger, aber wenn ich MSI höre, denke ich mittlerweile an die Gamer-Marke.
Acer-Laptops sind günstig und haben gute innere Werte. Ja. Also du hast halt für wenig Geld viel Produkt.
Ja.
Und bei Apple hast du für viel Geld wenig Produkt, aber ein Lebensgefühl, das du mitkaufst. Und zwar Kreativität und ich bin individuell und eine gewisse Coolness.
Ja.
Und
von dieser Coolness leben halt viele Multilevel-Netzwerke oder Marketing-Geschäfte, indem sie eben dir das Gefühl vermitteln, zumindest in der Anwerbung, dass hier ist das tollste, geilste Geniestreich, von dem du Teil werden kannst.
Hm.
Und da muss man dann aufpassen und gucken, ob das wirklich so ist. Denn meist ist es mehr Schein als Sein und im Hintergrund... den Begriff, den ich gefunden habe, der auch heute negativ besetzt ist bei vielen, zu Recht, ist Drücker. Na, vieles in dem Job läuft aus Drücken, aus Verkaufen des Produkts raus. Und hinter den Kulissen herrscht auch viel Druck von oben, von diesen, die mit an deiner Provision beteiligt sind. Die sagen, na, hast du jetzt was verkauft? Ha? Bisschen scheiße?
Echt? Machen die das?
Ja, es gibt ja auch eine Szene in dieser Doku mit dem Gürka zum Beispiel. Da gibt es so heimliche Aufnahmen, wie er seine Mitarbeiter zusammenfaltet.
Ah,
und okay. Auch in diesen Negativbewertungen, die ich bei Horbach und so gelesen habe, da haben sich auch treue Mitarbeiter, jahrelange Mitarbeiter mal gemeldet, die gesagt haben, ja... Hier war folgender Fall, ich sollte Stützpunkt X gründen, da ist dann die Finanzierung aber weggefallen und jetzt soll ich plötzlich alles, den Rest bezahlen und sowas.
Ah, okay, krass.
Also es wird das Individuum gar nicht wirklich geschätzt innerhalb dieser Unternehmensstruktur, sondern nur die reine Leistung.
Okay. Ja,
und es wird auch Leistungsdruck ausgeübt im Sinne von Verkaufen. Das ist ja auch normal im Vertrieb. Das ist in Ordnung. Ja. Also nicht unbedingt menschlich gesehen. Es ist normal. Man muss ein Produkt verkaufen von einer Firma, aber da wäre ich lieber angestellt und verkaufe ein seriöses Produkt, das ich sehen, anfassen, fühlen kann, das auch im Vergleich, so ein Apple-Produkt hätte ich moralisch kein Problem zu vertreten. Wenn jemand das Geld dafür ausgeben soll er machen. Na?
Es ist ja kein schlechtes Produkt letztlich. Ne? Also das war nur das.
Ist vielleicht in einigen Augen überteuert, auch in meinen. Aber wenn jemand das mag, er kann sich auf das Produkt verlassen und das würde es auch noch nächstes Jahr geben.
Genau, ja. Also das Produkt ist gewissermaßen sekundär in diesen Multilevel-Marketing-Strukturen.
Genau.
Ja. Sollen wir langsam mal zum Ende
kommen? Ich denke schon, ne? Also, oder gibt es noch etwas zu Gürka zu sagen?
Nö, es war einfach ein ziemlich größenwahnsinniger Mann, der auf die Schnauze gefallen ist mit seinem System. und hat ein gewisses Lebensgefühl bei jungen Menschen, die Versicherungen verkaufen oder Geld wollen, ja, angesprochen, aber moralisch sehr, sehr verwerflich.
Ja, und ja, ich glaube, wir haben auch genügend Beispiele angeführt, die dafür stehen, die hoffentlich einigen dabei helfen zu entscheiden, ob sie bei sowas wirklich Teil davon sein wollen oder ein bisschen aufpassen, weil es gibt sehr viele schwarze Schafe in dem Bereich.
Ja, genau. Und ich meine, wir sind jetzt nicht irgendwelche besonderen, also auffallenden Menschen.
Ja.
Und trotzdem haben wir beide Erfahrungen damit gemacht. Ja. Und ich glaube, das kannst du echt fast so sehen, dass ich glaube, die meisten Menschen kommen in Begegnung damit. Sei es im Bekanntenkreis, ja, oder im so direkt angesprochen werden über Facebook oder sonst wo, wie man da so ein bisschen
aktiv, ja, ist. Ja, ich glaube, die wissen ganz gut, Social Media einzusetzen, solche, ja, Unternehmen. Oder, ja, Karriereportale. Weil bei, ja, mir waren es Karriereportale, über die diese Gespräche zustande gekommen sind.
Hm. Ja, krass.
Ja.
Okay.
Dann,
alles klar, dann freuen wir uns über eure Follows und Likes. Und wünschen euch auf jeden Fall noch einen echt schönen,
ja, Tag. Bis zum nächsten Mal.